der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andreas Schulte.
Fangen wir schon an?
Band läuft.
Ach du Schande.
Okay, ja. Jetzt, so plötzlich und unerwartet.
Ja, genau. Okay. Hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres
tollen Podcasts.
Wunderbaren Podcast.
Ja, genau.
Dessen Titel ich nicht mehr nennen darf, seit Nicole mich überschlägt, wenn ich sage, abserviert,
der genau,
kulinarische Krimi-Podcast. Genau, siehst du, zack, Krimi wieder eingewischt.
Ja, genau. Ja.
Diesmal hat die Nicole mich überrascht. Die hat mir heute Morgen eine Nachricht geschickt. Du musst dich um nichts kümmern, Andreas. Ich mache das heute alles alleine. Also da habe ich noch kurz drüber nachgedacht, ob sie damit meint, ich soll auch gar keine Technik vorbeibringen in ihre Küche oder so.
Du brauchst gar nicht kommen.
Ich brauche gar nicht kommen, sie macht diesen Podcast jetzt alleine. Ja, sie redet mit sich selber und dann gucken wir mal weiter.
Nee, ganz so ist es nicht.
Hochspannend.
Nein, ich habe jetzt
mal… Überrasch mich.
Genau, ich habe jetzt mal entschieden, dass ich jetzt hier mal das Zepter übernehme. Ich lese heute auch mal, habe ich entschieden. Einfach, damit ich auch mal mehr reden darf.
Das klingt jetzt so, als ob ich sie am Reden halten würde. Sie ist halt von sich aus so ein bisschen scheu.
Ja, das stimmt.
Nein, das stimmt
gar nicht.
Ich
bin ja total schüchtern.
Das kann sein, dass in den letzten Ausgaben, dass ich da mehr gequatscht habe als du, oder? Mhm,
genau.
Und da hast du gedacht, jetzt machst du das mal anders.
Genau.
Warte mal die 50. Folge ab, da koche ich. Und dann stehst du da.
Ja, da habe ich kein Problem mit.
Nee, verstehe ich. Nein. Klar, kochende Männer, alles gut.
Nein, also…
Was legt sie da auf den Tisch?
Ein Toter im Weinberg. Genau, unser Thema heute… ist ein Toter im Weinberg.
Guck an. Und jetzt muss ich Ihnen dabei sagen, meine Damen und Herren, die Sie da draußen uns zuhören in den ganzen Jahren, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon Sie jetzt redet gerade. Das ist ja mal spannend. Ein Toter. Bisher war ja nur, dass ich der Dumme war, der immer raten durfte, was es zu essen gibt.
Genau.
Jetzt darf ich auch noch raten, was sie liest. Das wird ja spannend. Nein. Klasse, meine Damen und Herren, der kulinarische Krimi-Podcast heute mit Nicole Köpper. Ja, erzähl mal, wie bist du da drauf gekommen? Mal außer zu sagen, ich will mehr quatschen als Andreas.
Nein, das lag eigentlich daran, ich habe von zwei meiner Stammkunden zum Geburtstag zwei kulinarische Krimis bekommen. Eben weil wir ja hier diesen Podcast machen. Und das fand ich eine super geniale Geschichte, weil ich weder den einen noch den anderen Roman kannte. Und jetzt vergangene Pfingsten habe ich das Wochenende genutzt und habe beide Romane gelesen.
Okay.
Also quasi am Stück und wupp und weg.
Ja.
Einer dieser Romane ist eben Ein Toter im Weinberg von Marie Gérand. Ich denke mal, dass man das so ausspricht. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung.
Marie Gérand, merkt uns an. Ja. Das hatten wir schon bei Alex Lepic. Leider sind wir beide
nicht
das
so
Französische, frankophil schon, was den Wein betrifft und
genau.
Den Käse, aber leider
alles
nicht, was
andere.
Die Sprache betrifft, könnt ihr euch knicken da draus.
Also sollte ich da irgendetwas vergewaltigen, jetzt schon tausendmal Entschuldigung. Ja, und dieses Buch, das gehört in die Richtung Cozy Crime, hat mich total geflasht. Das war total lustig, total schön. Und dann bin ich direkt beigegangen, nachdem ich das Buch beendet hatte, weil da drin eine E-Mail-Adresse angegeben war für besagte Marie Gérand. Und habe da hingeschrieben und habe gesagt, ich finde das Buch klasse. Dürfen wir das bei uns im Podcast vorstellen?
Ja.
Und es hat genau 2 Stunden gedauert und ich bekam eine Antwort.
Ach komm.
Was ich total genial fand.
Ah ja, hoppa holla. Ja,
die fand das total klasse, hat sich total gefreut, hat gesagt, ja bitte und unbedingt und ja, hatte sich verabschiedet mit den Worten, ich schnapp mir jetzt mal irgendwas, gehe auf die Terrasse und höre euren Podcast. Seitdem habe ich allerdings auch noch nichts wieder von ihr gehört.
Ist das jetzt ein gutes Zeichen?
Ja, wobei, was sind wir jetzt? 42, 43, 105 Folgen, die alle
Willst
hintereinander.
Sie sich alle anhören?
Ja,
nee, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Da ist sie wahrscheinlich noch zugange. Deswegen konnte sie sich noch nicht melden. Ja, aber ich habe mich total gefreut, dass das so schnell ging, weil du erinnerst dich, wir haben ja zum Teil ein bisschen Probleme mit
so
Rückmeldungen.
Ist es.
Ja, und da habe ich direkt gedacht, dann machen wir doch diesen Podcast auch direkt über dieses Buch. Und die Marie Gérand, das ist das Pseudonym von einer deutschen Journalistin, die wohnt in einem Dorf an der Grenze Saarland zu Frankreich.
Okay.
Ja, und die Journalistin heißt Alexandra, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Bröhren ist oder Broren, weil es wird mit OE gesprochen, das wird wahrscheinlich eher Broren sein. Ja, und das ist ihr erster Roman. Die hat sonst eher so, ich sage jetzt mal, Bücher geschrieben, ne, zu Themen wie ADHS und solche Sachen. Mhm. Und das ist jetzt ihr erster Roman, der ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Und das wird halt eine Serie, Sophie ermittelt. Und in dieser Serie geht es um eine Modejournalistin aus Hamburg, die aus familiären Gründen in die Champagne gezogen ist.
Okay.
Und das ganze Buch, du kannst dich erinnern, das haben wir bei diesen ganzen französischen Geschichten sowieso, du kriegst einfach so Bock, deinen Koffer zu packen und nach Frankreich zu ziehen, weil die essen viel, die trinken.
Spätestens um 6 Uhr abends wird da mal auch Wein getrunken.
Die trinken ohne Probleme, ständig Champagner. Achso,
Champagner,
weil sie sind mitten in der Champagne.
Ja, okay.
Und das ist total schön. Also das macht richtig Spaß. Ja, und nebenher sterben halt auch Leute. Ja.
So wie es sich für einen richtigen Cozy Crime gehört, sagt Herr Krimi-Autor jetzt.
Ja, genau.
Ja, supi.
Und das fängt halt auch direkt damit an, also gleich auf den ersten Seiten. Sie geht mit ihrem Hund im Weinberg spazieren und ihr Hund fängt dann an zu schnüffeln. Hund heißt Hugo. Und der ist sehr sympathisch, ja. Der fängt an zu schnüffeln und findet da halt diesen Mann, der da im Weinberg liegt. Sie denkt erst, das ist irgendwie ein Besoffener, der da übernachtet hat. Aber es ist November und sie ist halt ein bisschen kalt, um da rumzuliegen. Versucht den zu, wie soll man das sagen, ne? Wieder auf die Beine zu bringen. Ja. Stellt dann aber fest, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ich glaube, der ist tot. Ja,
okay.
Hat natürlich kein Handy bei, wie sich das gehört. Nach Hause, sagt Bescheid, ja. Und dann stellt man halt fest, dass der Tote dort im Weinberg ist ein Winzer, ist das nur ein Winzer? Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also ein Großunternehmer in Sachen Champagner. Also ein Milliardär, was
so
auch immer.
So ein Vorsitzender einer Champagnerfamilie quasi. Ja, Champagnerhaus.
Ja, die verkaufen halt die Trauben alles. Und das ist aber so jemand, der sich extrem unbeliebt gemacht hat, weil der gerne andere Winzer quasi aufgekauft hat, wenn es denen schlecht ging.
Ah, okay.
Und hat die auch so ein bisschen über den Tisch gezogen und solche Sachen. So.
Genügend Menschen, die sagen würden, oh, den möchte ich am liebsten doch mal tot zwischen so ein paar Reben sehen, oder?
Genau, ganz genau. Das Problem ist, sein Sohn ist der Nachbar von Sophie, dieser Modejournalistin, und der wird verhaftet, weil man ihm unterstellt, er hätte seinen Vater umgebracht.
Und dann ermittelt sie, weil sie glaubt, dass er das nicht ist.
Ganz genau. Und das ist total nett, also sehr verschachtelt.
Klingt total super.
Ja, ja, klasse. Und sie hat, muss ich sagen, eine sehr, sehr erfrischende Art zu schreiben. Also das ist wirklich so ein Buch, was du nicht aus der Hand legst. Das hat mich so ein bisschen an die Clarissa-Geschichten erinnert. So ganz tolle Charaktere, wo du einfach sagst, boah, wie nett ist das denn? Und so einen möchte ich auch kennen. Und warum ist denn eigentlich mein Nachbar nicht so nett? Mhm. Ne? Sowas in der Richtung. Und wie gesagt, ständig wird gegessen. Das liegt primär an dem Freund ihrer Tochter Billy. Ihre Tochter ist 17. Mhm. Sie hat auch noch einen 15-jährigen Sohn, Max. Und die Tochter, jetzt wird es kompliziert, der Freund ihrer Tochter ist der Sohn von dem, der des Mordes verdächtigt wird.
Der Sohn von dem Nachbarn.
Genau, von Jean.
Von Jean, dem Nachbarn.
Jean ist schwul, lebt mit Yves.
Ah, ja? Und hat aber einen Sohn. Und
Jérôme.
Und der
Und der kocht für sein Leben gerne.
Und der Jérôme ist der Freund von der
Billy.
Von der Tochter.
Genau.
Ja, kriegen wir doch zusammen. Das ist doch alles noch im Moment, noch im Rahmen, würde ich sagen. Genau. Keines von den Büchern, wo man im hinteren Anhang noch so ein Familienregister aufführen muss. Das macht sie sehr sympathisch.
Was total nett ist, es gibt ein Glossar. Weil natürlich immer wieder irgendwelche französischen Sachen.
Ja, okay.
Hast du dann aber hinten dran, kannst du
nachgucken, was das ist.
Auch die Gerichte zum Teil, um die es da geht, die werden dann kurz erklärt. Ja. Also es ist richtig nett und extrem
und
kurzweilig.
Das stellst du uns heute vor?
Ja.
Finde ich klasse. Mhm. Super. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause.
Genau.
Und dann hast du Zeit. Andererseits, ey, stark. Ich weiß jetzt nicht, was du liest. Ich weiß nicht, was du kochst. Der Podcast ist unwissend. Ja, spannend.
Ausnahmsweise gut, heute mal.
Ja, komm, supi. Mhm. Alles klar. Pause.
Ja.
Ja, da ist sie wieder. Okay, das muss ich jetzt erklären. erklären. Nicole hat sich hingesetzt, sie hat ein Brett auf den Tisch gestellt in ihrer Küche, wo wir die ganze Technik aufgebaut haben und die Mikrofone stehen haben. Und wir haben ein bisschen rumgekaspert, weil ich natürlich gesagt habe, ah, Flammkuchen, ich erkenne das sofort. Und sie hat gesagt, das ist keine Schwierigkeit. Stimmt, das ist ungefähr so wie mit dem Spargelthema, das konnte ich auch sofort erkennen. Mhm. Und von hier aus sehe ich auch, dass es gar nicht Frühlingszwiebeln sind, was ich gerade mit meiner Lesebrille von Weitem zuerst gedacht habe, Frühlingszwiebeln, es ist grüner Spargel.
Genau.
Also es ist Flammkuchen mit grüner Spargel und Schinken.
Das hast du total gut erkannt. Ich bin jetzt gerade richtig stolz.
Und jetzt als Belohnung nimmt sich der Herr Schulte schon mal so ein Stückchen.
Ja, ich muss jetzt dazu sagen, bedingt ein bisschen durch Zeitknappheit. Ich habe heute einen ziemlich engen Terminplan gehabt.
Boah, ist der lecker.
War ich nicht in der Lage, irgendwie was Großes zu machen, was in diesem Buch zum Teil ja auch zu finden ist.
Bitte mach einmal nur weiter Kleinigkeiten.
Und was ich sehr spannend fand.
Was hast du da drunter getan?
Das ist Kräutercreme fraiche. Lecker, oder? Ja,
zum Niederknien, ehrlich, zum Niederknien.
Kennst du die Geschichte des Flammkuchen? Weißt du, wie Flammkuchen entstanden ist?
Nee.
Ich wusste das nämlich auch nicht.
Und erzähl.
Marie Gérin oder Alexandra Broren.
Kann man mit Flammkuchen morden?
Keine Ahnung. Die hat auf ihrer Internetseite, sie hatte mich auch darauf hingewiesen in der E-Mail, Jérôme, ne, der ja in dem Buch derjenige ist, der hauptsächlich kocht, ne, der Freund der Tochter, von ihm hat sie quasi das Kochbuch bei sich auf ihrer Internetseite.
Oh, wie ne, cool ist das so, denn?
Wo sie einzelne Gerichte quasi, wo sie die Rezepte gibt. Und bei Flammkuchen hat sie dann erklärt, wie Flammkuchen entstanden ist. Und das fand ich super spannend. Das haben früher, wenn die ihren Steinofen hatten, die Bäcker, die konnten, hatten da ja keine Temperaturanzeigen dran, so wie jetzt heutzutage. Ja. Und um zu testen, ob der Ofen heiß genug ist, haben die Brotteig genommen, ganz dünn ausgerollt, da reingepackt. Wenn der verbrannt ist, war der Ofen zu heiß, dann musste man noch ein bisschen warten.
Ja. Und wenn der und gut war, dann war Brote so, reingeschossen.
Ganz genau. Ja, und das haben die, und dann so haben sie quasi dann sie entschieden.
Schauen sich diese Fotos an. Boah.
Ja, und dann haben die sich halt entschieden, ne, da machst du dann noch irgendwie was oben drauf und so kamen sie zum Flammkuchen. Das fand ich total spannend. Genau, so, ich probiere auch mal ein Stück.
Muss ich nicht. Lass nur.
Normal hätten wir natürlich jetzt dazu Champagner trinken müssen.
Ja.
Aber ne, du bist armer Autor, ich bin armer Caterer. Kein Geld für Champagner.
Liebe Leute da draußen, es fehlt am nötigsten in dieser Küche.
Entschuldigung, jetzt mache ich gerade Sauerei.
Hätte ich nicht sagen sollen. Ja? Okay, während du kaust, kann ich ja schon mal die nächste Frage mir überlegen. Nein, nein, es ist nicht die Frage, hast du einen Lieblingsflammkuchen? Das wäre jetzt ein bisschen doof. In dem Buch spielt Kulinarik eine Rolle, habe ich jetzt gelernt. Und ich kenne das Buch ja überhaupt nicht.
Nee.
In dem Buch spielt Kulinarik eine Rolle. Es wird gekocht. Wird da auch mit Essen gemordet? Eher nicht, ne? Okay, hätte ja sein können. Ja, gut, okay, alles klar. Gut.
Dem ersten Getöteten wird ganz lapidar der Schädel mit einer Hacke eingeschlagen.
Ach guck, mit einer Hacke. Na, geht ja auch. Oh Gott. Jetzt ist mir der Belag vom Flammkuchen runtergefallen.
Das ist ja blöd.
Ja, ne? Aber zum Glück auf dem Brett noch, sodass ich halt einigermaßen kultiviert mit den Fingern den Flammkuchen neu belegen kann.
Also ich, liebe Hörer und Hörerinnen, kultiviert ist ein sehr weiter Begriff.
Ja. Der ganz große Vorteil ist, sag ich mal, dass Nicole heute liest. Ich kann mir den Bauch voll schlagen. So ist das immer, ne? Super.
Ja, jetzt weiß mal, warum ich online nichts rede. Weil ich ja hier immer sitze und muss essen.
Ich liebe diese Folgen. Machen Sie ruhig weiter, Frau Köpper. Total super.
Ja, ich würde tatsächlich jetzt mal so ein Kapitelchen, würde ich jetzt mal versuchen. Und bitte da draußen haben Sie Geduld. Und ja, Sie dürfen hinterher gerne uns bombardieren mit E-Mails. Bitte lass ihn Andreas wieder lesen.
Nein, also ich bitte dich, hallo, komm. Also wenn du liest, du hast gerade gesagt, sonst lese ich. Nö, liest du.
Ich versuch's heute.
Mach mal, finde ich klasse.
Um uns so ein bisschen einzugrooven, wo wir jetzt hier sind. Also sie hat jetzt gerade den Toten gefunden, hat entschieden, sie geht erstmal zu ihrer Nachbarin Madeleine.
Und es ist November, oder?
Genau. Madeleine hat einen Schönheitssalon. Ja. Okay. Das wird man auch noch im Laufe des Buches sehen. Und dieser Schönheitssalon ist so eine Art Nachrichtenzentrale. Klar, Klatsch und Tratsch.
Da sagst du bei meinen Krimis, ich würde auf irgendwelche, sag ich jetzt mal, Blaupausen zurückgreifen im Schönheitssalon mit Klatsch und Tratsch. Natürlich, weil es ist,
also ich muss auch
das
sagen,
Wesen des Schönheitssalons, oder?
Ich glaube, es gibt kein Klischee, was in diesem Buch nicht in irgendeiner Form bedient wird. Und ich liebe es. Ehrlich? Es ist super, wirklich.
Super.
Das ja, es ist genau das, was man erwartet. Ja, und sie war, weil sie irgendwie nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt, ist sie zu ihrer Freundin, ihrer Nachbarin, zu dieser Madeleine. Und
ich zuzel in der Weiter,
Jim, ja, mach das mal. Und ist dann aber zu sich nach Hause, hat ihre Kinder informiert, ne, die das total klasse fanden, weil, ne, jetzt können sie in der Schule sagen, meine Mutter hat Toten gefunden, super, so. Und das ungefähr ist jetzt alles vorher passiert. Sie ist also, wie gesagt, bei sich zu Hause. Blaue Augenalarm. 2 Stunden später klingelte Madeleine an meiner Haustür, kreidebleich, 2 Typen im Schlepptau. Der eine war ein etwas älterer Kerl, klein und rundlich, der von seiner Ausstrahlung her aber trotzdem alles andere als gemütlich wirkte. Der andere einfach nur, wow, groß, gebaut wie ein griechischer Gott und haltet mich am Boden fest, blaue Augen. So blau, wie ich sie eigentlich nur aus Werbespots für diverse Aftershaves kenne. Und das will was heißen, denn immerhin komme ich aus Hamburg, der Welthauptstadt für Männer mit blauen Augen. Und das beste Detail an ihm, kein Ehering. Lass das, Sophie, ermahnte ich mich. Ein paar blaue Augen waren nun wirklich das Letzte, was ich derzeit in meinem Leben brauchte. Trotzdem, gut, dass ich mir ausreichend Zeit genommen, mir den Dreck abgewaschen und mich auch ein wenig zurechtgemacht hatte. Ich hatte sogar ordentliche Klamotten aus meinem Kleiderschrank gezaubert, anstelle meines üblichen »Ich arbeite ja zu Hause« Schlabberlooks. »Sophie«, holte mich Madeleines Stimme zurück, »auf die Erde.« Ich zuckte innerlich zusammen. Meine Freundin sah aus wie der reitende Tod und ich hatte nichts Besseres zu tun, als herumzustehen und in den blauen Augen dieses Fremden zu schmachten. »Das sind die Herren von der Police Nationale«, beendete Madeleine ihren Satz. »Oh, guten Morgen, meine Herren. Bonjour, Messieurs«, stammelte ich und packte die schwankende Madeleine am Ellenbogen. »Komm, setz dich hier an den Tisch. Ja, so ist es besser, Messieurs. Bitte nehmen auch Sie Platz.« Entschuldigung, jetzt, ich muss Frankreich ein bisschen vergewaltigen. Asseyez-vous, s'il vous plaît? Wie auch immer man das ausspricht.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich deutete auf die Stühle rund um den Esstisch. Yeah, sogar die Überreste vom Frühstück hatte ich abgeräumt und den Tisch poliert. Der Rundliche ergriff das Wort, während er sich setzte. Sie müssen Ihre Freundin entschuldigen, Madame Müller. Sie hat am Tatort einige Dinge gesehen, die, wie soll ich sagen, nun, die sie besser nicht hätte sehen sollen. Aha. Typisch Madeleine. Sie hatte also ihre Neugier nicht im Zaum halten können. Ich hätte schwören können, sie schrumpfte unter seinem tadelnden Ton einige Zentimeter zusammen. Geschah ihr recht. Aber wahrscheinlich tat ich unwillkürlich dasselbe. Aber Moment. Tatort? Dieses eine Wort, das in dieser Situation mehr aussagte als 100 andere. Tatort. Das Wort, das so gut wie alle Fragen an diesem Morgen beantwortete. Es gab einen Tatort. Also gab es eine Tat, keinen Unfall, sondern eine Tat. Und jetzt saßen meine Freundin, die ich in diese Sache mit hineingezogen hatte, und 2 Polizisten in meiner Küche. Anstatt sich zu uns zu setzen, lehnte sich der Adonis mit den blauen Augen gegen die Theke und musterte mich schweigend. Ich bin übrigens Inspektor Pierre Laval und das ist mein Vorgesetzter, Kommissar Trevier, stellte der rundliche, beigefarbene sich und seinen Begleiter vor. Luc Trevier, ergänzte Blauauge mit einem nicht unfreundlichen Lächeln, das mir etwas Mut machte. Der Inspektor räusperte sich. Er war der Inbegriff des Unauffälligen. Beige Chinos, dunkelbeiger Blouson, makelloses weißes Hemd und schwarze Halbschuhe. Hätte er deutsche Wurzeln, hätte ich darauf gewettet, dass er weiße Tennissocken trug. Ein Modefauxpas, der aber bei französischen Männern doch eher selten zu beobachten ist. Mit einer routinierten Bewegung zog er ein kleines Notizbuch mit einem dunkelgrauen Kunststoffeinband aus dem beigen Blouson und ließ einen grellgelben Werbekugelschreiber klicken. »Sie können sich sicher vorstellen, dass wir Fragen an Sie haben, Madame«, erklärte Kommissar Trevier, der lässig an der Theke lehnte, seine Augen aufmerksam auf mich gerichtet. »Haben wir das richtig verstanden, dass Sie es waren, die die Leiche gefunden hatte?« »Leiche«, das zweite Wort, genauso aussagekräftig und endgültig wie »Tatort«. Ich nickte. Die Erinnerung an den Mann im Weinberg schnürte mir die Kehle zu. Mein Magen schien sich, um sich selbst zu verknoten. »Dann ist er tatsächlich, ich meine...« »Der Mann, der da lag, er ist also wirklich tot?«, stammelte ich. Die beiden Polizisten nickten. »Ja«, begann ich zögerlich, »ich habe ihn gefunden. Das heißt, eigentlich hat ihn Hugo gefunden. Das ist mein Hund.« Ich deutete auf Hugo, der sich sichtlich über die vielen Besuche am frühen Vormittag freute. »Wir laufen jeden Morgen ein wenig durch die Weinberge.« Hugo wedelte begeistert mit dem Schwanz und drückte sich an meine Beine. Anscheinend war er, ja, so mit meiner Aussage einverstanden. Der Inspektor schoss ein ganzes Bombardement an Fragen auf mich ab. Ob ich etwas Außergewöhnliches bemerkt hätte, jemanden gesehen oder ein Auto gehört, ob ich jeden Morgen dieselbe Strecke laufe, zur selben Zeit, wo ich den Toten angefasst habe und warum, ob ich nicht wisse, dass man das nicht darf. Oha, was für ein Tempo, maschinengewehrmäßig. Wieso ich den Toten angefasst habe? Natürlich wusste ich, dass man Tote, die man findet, nicht berühren sollte, um keine Spuren zu verwischen. Schließlich hatte ich in meinem Leben schon mehr als einen Krimi gesehen. Was mir die Krimis aber nicht beigebracht hatten, war, auf 2 Meter Entfernung zu erkennen, ob ein Toter ein Toter war oder ob ich besser einen Krankenwagen rufen sollte. Das sagte ich ihm auch, und zwar genau in diesem Ton. Tja, Monsieur l'Inspecteur, das ist eine dieser Theorie, das andere die Praxis. Das sagte ich ihm aber nicht, sondern setzte eine zerknirschte Miene auf, weil er mich so böse anschaute. Wahrscheinlich hatte ich unbewusst dieselbe zerknirschte Miene aufgesetzt wie Madeleine, weil er uns nun beide tadelte wie ein gestrenger Schuldirektor, der uns auf dem Mädchenklo beim Rauchen erwischt hatte. Ich wusste ja nicht, dass der Mann tot ist. Ich wollte ihm helfen, erklärte ich. Blauauge durchkämmte meine Küche mit seinen Augen, als würde er jeden Zentimeter akribisch nach einer versteckten Mordwaffe absuchen. Sein Blick war durchdringend, als hätte er bereits eine Vorahnung, dass ich sie im Besenschrank versteckt hätte. Schließlich nickte er, als hätte er genau diese Antwort erwartet. An den aggressiven Tonfall seines Kollegen schien er gewöhnt zu sein. Wer weiß, vielleicht inszenierten die beiden hier gerade die Nummer guter Bulle, böser Bulle? Laval notierte etwas in sein Notizbuch und sah dann wieder zu mir. »Sie haben vermutlich auch einige andere Spuren im Weinberg verwischt, Madame«, sagte der Kommissar mit einem Hauch von Ironie. »Aber das klären wir später.« Ich nickte noch einmal kleinlaut und fragte zögernd, »habe ich viel Schaden angerichtet? Ich bin nämlich ausgerutscht und dabei ziemlich viel herumgetrampelt.« »Das stimmt allerdings, Madame. Sie waren nicht nur unachtsam, sondern haben obendrein auch noch ihre eigenen Spuren hinterlassen. Wir haben jetzt das Problem festzustellen, welche Spuren von Ihnen stammen und welche vom Täter«, erklärte Blauäuglein mit einem Unterton, den ich nicht genau zuordnen konnte. »Autsch, richtig, oh meine Güte. Er meinte nicht nur Hugos feuchten Hundekuss. Da hatte ich mich gefreut, dass ich mich hergerichtet und die Küche aufgeräumt hatte und mir eingebildet, bei Monsieur le Commissaire einen guten ersten Eindruck zu machen. Pustekuchen. Der erste Eindruck, den dieser Mann von mir bekommen hatte, war die Lache mit meinem Mageninhalt, den ich neben der Leiche im Weinberg zurückgelassen hatte. Und dabei hatte ich bestimmt noch andere wichtige Hinweise vernichtet. Hoffentlich kam der Hackenmörder jetzt nicht davon, nur weil ich seinen Spuren plattgewalzt hatte.« »Könnten wir die Schuhe mitnehmen, die Sie heute früh getragen haben?«, fragte Laval. »Sie bekommen sie auch so schnell wie möglich zurück«, ergänzte Trevier in einem viel milderen Tonfall, der mein Herz sogar noch schneller schlagen ließ als ohnehin schon. Ich nickte und ging kurz hinauf in mein Schlafzimmer. Dort hatte ich bereits meine Schuhe und die Jacke mit dem Blutfleck am Ärmel für die Polizei in eine Tüte gepackt. Ich schaue ja schließlich nicht nur Krimis, ich lerne auch etwas daraus. Und es konnte immerhin sein, dass der Fleck am Ärmel nicht vom Opfer, sondern das Blut von seinem Mörder stammte und man ihn so identifizieren könnte. Monsieur le Commissaire gönnte mir ein strahlendes Lächeln, als ich ihm die Tüte überreichte. Dabei fiel mir auf, dass er eine kleine Narbe über der linken Augenbraue hatte. »Es eilt nicht mit dem Zurückgeben«, versicherte ich ihm. »Wir beeilen uns, Madame, und wir werden sicherlich noch einmal auf Sie zukommen, wenn wir weitere Fragen haben«, sagte er. Ich spürte, wie mein Herz erneut einen kleinen Hüpfer machte, nicht nur wegen der blauen Augen, sondern auch wegen der Narbe, die ihm etwas Gefährliches verlieh. »Verdammt, Sophie, jetzt reiß dich zusammen. Er sagt, er käme auf dich zu, wenn er weitere Auskünfte bräuchte, nicht, dass er auf dich zukäme, um dich zum Abendessen einzuladen. Aber auch wenn ich gerade keinen Mann in meinem Leben wollte, die Augenfarbe war wirklich beeindruckend. Plötzlich kam mir die dringende Frage in den Sinn, ob dieser Kerl vielleicht farbige Kontaktlinsen trug.«
Bedoing. Genau. Sehr schön. Ja, nee, ich finde ja jetzt ernsthaft, das macht mich jetzt so ein bisschen sprachlos, weil du zauberst hier nicht nur Flammkuchen auf den Tisch mit Kräuterdingenskirchen drunter.
Mhm. Mm. Ich esse jetzt mal.
Du liest auch noch Krimis. Herrlich. Total super.
Mhm. Naja, aber das soll jetzt hier nicht, nicht üblich werden. Aber ich habe gedacht, wir müssen mal was anderes machen.
Natürlich.
Ja, und in dem Stil geht es quasi die ganze Zeit weiter. Ne?
Also total es ist, super.
Es ist wirklich nett geschrieben.
Muss ich mir ausleihen. Herrlich.
Ja, und das, also was ich ja immer wieder spannend finde, ich habe jetzt einige Krimis gelesen, die in Frankreich spielen. Ja, und wie gesagt, das macht echt Bock auf diese französische Lebensart. Weil da ist es halt auch ständig, dann gibt es ein Café hier, ach, und dann dazu gibt es Croissants. Ihr Sohn Max, 15 Jahre alt, hat sich schon angewöhnt, morgens seinen Croissant in einen Kaffee zu dippen, wie ein Franzose halt, ne? So, genau. Und das ist einfach, ja, so wie es halt da eingebettet ist, das wirkt halt auch nicht aufgesetzt. Ne? So nach dem Motto, man versucht jetzt verzweifelt irgendwie.
Ja.
Nee, das ist einfach, das gehört halt mit dazu. Ach komm, wir machen nochmal eben ein Fläschchen Champagner auf und komm hier, trink du hier.
Ne? Ja.
Total nett, also muss ich echt sagen.
Mhm. Sehr schön. Mhm. Toller Tipp. Mhm. Also, wenn Sie das Buch, wenn Sie nochmal genau wissen wollen, wie das Buch heißt oder wie es aussieht oder wo Sie kommen, schauen Sie einfach nach. Wir werden bestimmt auch ein Foto von Cover. Ne?
Ja, klar. Mhm.
Wir machen ein Foto bei dem Cover, bei dem Podcast ganz normal. Das finde ich klasse. Sehr, sehr schön.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Fortsetzung.
Hammer, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt habe ich den Namen vergessen, wie Dame hieß?
Marie Gérard. Also das ist ihr Pseudonym.
Wenn wir Marie Gérard mal anrufen und sagen wir, wie ist sie denn auf die Idee gekommen und warum schreibt sie und was sie?
Ja, finde ich
das
gut.
Das könnten wir doch mal in einer der nächsten Folgen machen,
genau.
Oder?
Genau, ja, ich werde die mal antickern.
Tick mal eine an und dann können wir sie einfach
mit dazu. Ob sie schon durch ist mit all unseren Episoden.
Genau, dann können wir sie doch mit reinnehmen, oder? Ich meine, klar, ich muss jetzt nicht aus dem Saarland oder sonst hier was hier nach Andernach oder nach Niederzissen kommen, das
warum
ist ja alles keine Frage.
Nicht?
Ja, warum nicht? Hallo? Aber so wäre es auch möglich. Ne? Stellen wir einfach mal so 4 Fragen an Madame Gérard.
Genau.
Oder so.
Genau.
Ich muss noch ein Stück essen, das ist ja so lecker.
Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, und wenn Sie da draußen vielleicht auch jetzt neugierig geworden sind auf das Buch oder vor allen Dingen auch auf in dem Sinne Alexandra Broren oder Marie Gérard und Sie eine Frage haben, können Sie uns die natürlich auch gerne schon mal schicken. Dann haben wir das hier schon mal bei uns quasi in der Konserve.
Ne? Genau, und sonst denken wir uns einfach selber Fragen aus.
Oh Gott.
Na doch, kann ich.
Vielleicht hat sie einen Lieblingsflammkuchen.
Vielleicht hat sie einen Lieblingsflammkuchen, das könnte sein. Ich habe jedenfalls jetzt einen. Also meiner ist jetzt mit Schinken, grünen Spargel und Kräuterfrischkäse. Ach Nicole,
ja, da haben wir jetzt heute so gar nicht so mit Essen gemordet, aber wie gesagt,
nein,
es geht ja auch darum, dass Essen einfach mal eine große Rolle spielt.
Welche Rolle spielt Essen in Krimis? Und das finde ich ganz spannend, dass wir da einfach nochmal, erinnere dich, als wir über Pestis gesprochen haben, da ist es so, dass das eben halt, da kommt die Hauptfigur eben halt mit der Bäckerei, mit den Pestis in Verbindung und fertig, ne? Das ist so ein Teil. Aber welche Rolle spielt Essen bei anderen Autoren? Nehmen die das einfach dann, weil die Figuren dadurch sich besser definieren lassen? Ist es einfach nur ein Break, weil man sagt, naja gut, die können die ganze Zeit nicht rumrennen und den Mörder suchen, die müssen auch mal was essen oder so, weißt du? Ja?
Ja gut, also hier muss man natürlich das sagen, das habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen unterschlagen. Das Hauptthema, das zieht sich natürlich durch wie ein roter Faden, ist eben Champagner.
Ja, okay,
und Champagneranbau.
Auf der Hand.
Und es geht halt um diese Problematik, dass man auch in der Champagne versucht, nachhaltiger anzubauen und auf Bio quasi umzustellen. Und das ist der Grund, warum man denkt, dass dieser Jean seinen Vater umgebracht hat. Weil Jean und Yves haben auch ein Weingut, stellen auch Champagner her, aber eben Bio.
Ah, und der andere ist der traditionell.
Auf gar keinen Fall.
Verstehe.
Und ne, du kriegst nicht genug und alles.
Okay. Ja.
Und diese Problematik, die wird halt öfters halt, kommt die halt auch dann vor.
Ist ja auch schön. Also ich meine, muss ja auch irgendeinen roten Faden muss ja in dem Krimi haben, das hilft ja nicht. Mir ist das letztens aufgefallen, dass wir als Krimi-Autoren oft manche Sachen völlig vernachlässigen. Also ich habe einen, ich habe den Namen vergessen, der schreibt so, ich sag jetzt mal, sehr oldschool Sachen, sind schon länger her. Mhm. Ja, und das war so ein Thriller. Und irgendwann ist mir klar geworden, irgendwas stört mich jetzt dabei. Und da habe ich mir gedacht, was ist es denn jetzt? Warum kannst du den Finger da nicht drauflegen? Und dann ist mir plötzlich klar geworden, der schläft überhaupt nicht. Also diese Hauptfigur, der muss da agieren, der muss agieren und wird verfolgt und verfolgt und verfolgt. Und irgendwann ist mir klar geworden, in dem ganzen Buch, ich habe überhaupt noch nicht irgendeinen.
Der macht gar keine Pause.
Der hat überhaupt nicht irgendwann, wann legt der sich denn mal hin? Verstehst du? Ja. Und das meine ich, es macht die Figuren natürlich lebhafter, sympathischer, wenn die auch mal irgendwie ein bisschen was essen und trinken, ja. Natürlich musst du nicht den Tagesablauf, dann stehe ich auf, dann ziehe ich mich an, dann habe ich mir die Zähne geputzt, jetzt ermittle ich. Das ist schon klar, dass das alles nicht sein muss. Aber
ich weiß,
bei diesem alten Oldschool-Thriller ist mir klar geworden, hey Freunde, das geht aber auch nicht. Du kannst da nicht so, weiß ich nicht, 72 Stunden hat er Zeit, um irgendwie den Mörder zu finden. Ja, und dann hast du das Gefühl, der pennt 72 Stunden lang nicht. Das kann ja alles nicht, im Leben nicht.
Kann sich erinnern, das haben wir ganz am Anfang, hatte ich dir auch mal erzählt, von dieser Serie, die ich in Amerika gelesen habe, von dieser Caterer-Dame, gefühlt am Tag irgendwie 20 Espressi getrunken hat.
Und auch unglaublich viel Zeug und weggemacht
und
hat.
Und wurde gedacht, also die muss einen Herzkasper am zweiten Tag gehabt haben.
Ja.
Na, wenn du 20, weil ständig, ja, gefühlt alle fünf, ja, Minuten, oh, ich muss jetzt erstmal ein Espresso trinken. Ich gedacht, meine Güte, ja, die ist wie so ein ja, hier, ja, diese Duracell-Häschen. Ja. Ja, ja, aber eben genau die Sachen, wo man dann nach einer Weile dann sagt, nee, Leute, nee, das ist jetzt irgendwie so.
Ernsthaft nicht, oder?
Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das, ja, mit dem Schlafen, ja, genau. Bitte mach mal eine Pause. Genau.
Also, wir werden, das halten wir jetzt mal fest, die Autorin fragen, wie sie darauf gekommen ist, in der Champagne was zu schreiben. Punkt 1, Punkt 2, was sie mit Essen hat. Und du triggerst sie an, wenn sie das jetzt schon mal hören, Frau Kollegin. Wir melden uns bei Ihnen.
Ja, genau.
Schön. Und
ansonsten, selber schuld.
Genau. Ja. Nein, natürlich nicht. Also, das ist klasse. Toll, dass du dieses Buch gefunden hast, Nicole.
Danke.
Ganz, ganz großartig und super gelesen. Also ich meine, ich bitte dich, alles super. Also
ich kann keine 10 Stimmen, ne? Ich habe es auch gar nicht erst versucht.
Ja, aber muss ja auch nicht, ist doch alles schön.
Nächstes Mal darfst du aber wieder
gerne
lesen.
Ich habe da gerne wieder zugehört. Alles gut, ich finde das klasse, total super. Irgendwann koche ich auch.
Ja, wir sind gespannt.
Das war's.
Genau.
Schön, dass Sie uns zugehört haben. Genau. Und schön, dass Sie Nicoles neues Buch jetzt kennenlernen. Und
kaufen.
Ja. Kaufen. Ja. Schauen Sie sich,
freuen sich die Autoren, dann können die sich auch ein Gläschen Champagner leisten.
Schauen Sie sich auf Insta die Fotos an, auch von dem Flammkuchen. Es ist großartig, total lecker.
Genau. Und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und dann gucken wir mal, wer da wen, wie, wo überrascht.
Genau, da schauen wir mal. Alles klar. Viel Spaß dabei. Bis bald. In 14 Tagen sind wir wieder dabei. Für Sie nur mit Krimis und Morden und Kulinarik und allem.
Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.